Lieber Vater im Himmel, lieber Herr Jesus Christus, wenn wir jetzt auf dein Wort uns besinnen, dann möchte ich dich bitten, dass du Reden und Hören gleichermaßen segnest. Amen. Ja, schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Ich weiß nicht, wann habt ihr zum letzten Mal folgenden Satz gesagt? Oder vielleicht, wann habt ihr denn zuletzt gedacht? Bei aller Liebe, aber das ist zu viel des Guten. Bei aller Liebe, so geht's ja nicht, bei aller Liebe, wo kommen wir denn dahin? Kennt ihr so diesen Satz? Bei aller Liebe, das ist zu viel des Guten. Schon mal gehört? Schon mal gesagt? Wenn ja, dann sind wir schon mittendrin in der Begebenheit, die uns heute aus dem Wort Gottes beschäftigen soll. Nicht, dass die Jünger das so expressis verbis mit ausdrücklichen Worten so gesagt hätten, aber von ihrer Haltung her und von ihrer Einstellung her legt es sich nahe, dass sie das zumindest gedacht haben. Bei aller Liebe für Jesus. Aber das ist zu viel des Guten. Kurz zuvor zum Hintergrund, bevor wir den Text lesen. Jesus stehen schwere Tage bevor. Tage, in denen sich für ihn alles entscheidet und zuspitzt. Triumphierend ist er eben in Jerusalem eingezogen. Ich habe nochmal bei Markus nachgelesen, da haben die Leute geschrien, heißt es. Die Leute schrien, Hosianna, gelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn. Man hat es hinausposaunt. Die Menschen sind begeistert, voller Enthusiasmus. Und am nächsten Tag geht Jesus in den Tempel und wirft die Tempelhändler raus, weil er sagt, Mensch, das Haus meines Vaters, das soll ein Bethaus sein und kein Kaufhaus. Und so langsam ändert sich dann die Stimmung im Volk und bei der jüdischen Obrigkeit war die Stimmung schon längst nicht mehr pro Jesus. Sie haben schon überlegt, wie können wir den aus dem Verkehr ziehen, ja, bis hin sogar, wie können wir eine List ergreifen und ihn töten. Schließlich, das wissen wir, wird sich Judas anbieten und Jesus ans Messer, oder man muss besser sagen, ans Kreuz liefern. Doch bevor es jetzt so weit kommt, geschieht etwas Denkwürdiges, eine Begebenheit, die aufhorchen lässt. Weil schaut mal, ganz am Ende sagt Jesus über diese Begebenheit, die wir gleich miteinander anschauen. Aber Jesus sagt, wahrlich, ich sage euch, wo das Evangelium gepredigt wird in aller Welt, da wird man auch das sagen, was hier heute geschehen ist. Alle vier Evangelien sprechen von dieser Begebenheit, die wir gleich lesen werden. Wir lesen es mal aus dem Markus-Evangelium und ihr könnt es hier vorne mitlesen, Markus 14, die Verse 3 bis 9. Und da hören wir oder lesen wir, Jesus war zu Bethanien im Hause Simon des Aussätzigen. Er saß zu Tisch und da kam eine Frau herein. Sie hatte ein Glas mit unverfälschtem und köstlichem Nardenöl. Sie zerbrach das Glas und goss es auf das Haupt Jesu. Da waren aber etliche, die wurden unwillig. Sie sprachen untereinander, was soll doch diese Vergeudung des Salböls? Man hätte dieses Öl um mehr als 300 Silbergroschen verkaufen und den Armen geben können. Und sie fuhren die Frau an. Jesus aber sprach, lasst sie, was bekümmert ihr sie? Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Ihr habt alle Zeit Arme bei euch. Und wenn ihr wollt, könnt ihr ihnen Gutes tun. Mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Sie hat getan, was sie konnte. Sie hat meinen Leib im Voraus gesalbt zu meinem Begräbnis. Und jetzt kommt wieder dieser Satz. Wahrlich, ich sage euch, wo das Evangelium gepredigt wird, wird in aller Welt, da wird man auch das sagen zu ihrem Gedächtnis, was sie hier getan hat. Die Frau wird uns hier namentlich nicht genannt, aber sie hinterlässt Spuren. Sie hinterlässt Spuren von über eine Liebestat, die sie Jesus geschenkt hat oder an ihm getan hat. Sie hat sich verewigt für Zeit und Ewigkeit. Warum? Es ist im Neuen Testament festgehalten worden, diese Geschichte. Und Jesus hat gesagt, wann immer das Evangelium gepredigt wird in dieser Welt, in welcher Generation es auch sein mag, immer wieder wird diese Begebenheit zur Sprache kommen. Und wird man es hören, wird man darüber nachdenken und wird begeistert sein und berührt sein von dem, was die Frau an Liebe und Dankbarkeit Jesus Christus über ihn ausgeschüttet hat. Heutzutage denkt man ja, gesegnete Leute machen Schlagzeilen und viele Menschen machen Schlagzeilen. Aber gesegnete Leute hinterlassen Spuren. Spuren im Reich Gottes. Spuren in der Gemeinde, Spuren im Leben anderer. Es geht nicht darum, Schlagzeilen zu machen in den Social Media oder wo immer. Es geht darum, Spuren zu hinterlassen. Jesus-Spuren im Leben anderer und in der Beziehung zu Jesus. Wollen wir uns auf Spurensuche mal begeben heute Morgen in diese Begebenheit, in diese kleine Geschichte mit hinein? Dann ein erster Gedanke oder eine erste Spur mit dem nächsten Bild. Wir erleben eine Frau oder eine Liebe, die sich ganz verschenkt. Jesus war zu Bethanien im Haus Simon, des Aussätzigen. Er saß zu Tisch, da kam eine Frau herein. Sie hatte ein Glas mit unverfälschtem, köstlichem Nardenöl. Sie zerbrach das Glas und goss es auf das Haupt Jesu. Jesus ist zu Hause im Hause Simon und Simon wird ganz kurz hier vorgestellt. Der Mann hat Kummer und Leid gehabt ohne Ende. Er galt als Aussätziger. Vermutlich hat ihn Jesus geheilt, sonst hätten sie wahrscheinlich diese Hausgemeinschaft bei ihm zu Hause nicht wahrnehmen können. Dankbar lädt er Jesus und die Jünger zum Essen ein. Eine schöne Geste, nicht wahr? Jesus hat es auch schon anders erlebt. Der hat mal 10 Leute geheilt und nur einer kam zurück, um sich bei ihm zu bedanken. Aber solch einer ist dieser Simon. Der dankt Jesus für das, was er an ihm getan hat und lädt ihn aus Gastfreundschaft zu sich mit seinen Jüngern nach Hause ein. Und da sitzen sie so ausgelassen am Tisch, das können wir uns ja so vorstellen. Und dann geschieht etwas, was für die damalige Zeit unpassend war oder nicht gewohnt war. In diese honorige Männerrunde platzt eine Frau hinein. Allein ein Skandal für die damalige Männerwelt. Frauen haben da nichts zu suchen. Früher hätte man gesagt, höchstens am Herd. Das hat sich ja Gott sei Dank geändert, vieles geändert, auch wenn es noch Luft nach oben gibt. Aber ihr Lieben, für Jesus ist das kein Ärgernis, dass die Frau in diese Runde hineinkommt. Er lässt die Frau gewähren und die Frau kommt, aber sie kommt nicht mit leeren Händen. Unverfälschtes, köstliches Nadelöl. Es ist nicht nur köstlich, sondern vor allem kostbar, teuer. Ich habe nachgeschaut, es musste zu dieser Zeit aus Indien eingeführt werden, um es zu haben. Und es kostete ein Vermögen. Und sie zerbricht diese Flasche, die ein Vermögen kostet, und gießt alles über das Haupt Jesu aus. Wisst ihr, wenn manchmal ein Kranker uns Älteste ruft, nach Jakobus 5, über ihm zu beten, da gibt es ja auch die Stelle, dass wir ihn mit Öl salben sollen, nicht wahr? Aber ich habe noch nie ein ganzes Fläschchen zerbrochen und es über dem Kranken ausgeschüttet. Es sind ja einige da, wo wir schon mal da waren als Älteste, um für sie zu beten, nicht? Ich mache dann immer so ein bisschen biblisches Öl mit verschiedenen Zutaten auf so ein Taschentuch und erkläre es ihm und sage, ich tue dir hiermit die Stirn einsalben, um das symbolisch zu machen. Aber so ein ganzes Fläschchen ausschütten und die Frau tut es mit kostbarem Öl an dieser Stelle. Warum tut sie das? Wird uns ja erstmal nicht erklärt an dieser Stelle. Es gibt dann verschiedene Auslegungen, die möchte ich euch ersparen. Warum? Weil Jesus später die Sache deutet. Und das ist viel zentraler, dass Jesus die Sache am Ende deutet, wie dass wir uns Gedanken machen, was könnte denn der Anlass gewesen sein, dass sie das macht. Jesus deutet die Sache und sieht dahinter. Wir kommen später darauf zu sprechen. Aber fest steht erstmal, auch wenn wir den Grund für ihr Tun noch nicht kennen, ihre Motivation in diesem Handeln kommt hervor. Das heißt, es ist eine Liebe zu Jesus, die sich hier verschenkt mit dem Besten, was sie gerade zur Verfügung hat. Ich könnte mir das so vorstellen, dass sie gewusst hat, jetzt kommt Jesus in diesen Ort, er kommt in dieses Haus des Simon und ich habe ihm so viel zu verdanken und ich habe seine Liebe so wunderbar wahrgenommen. Wir werden nachher noch sehen, dass diese Frau in einem anderen Evangelium einen Namen trägt. Und dann wird die Sache nochmal spannender, wenn wir den Namen der Frau wissen und wissen, wofür diese Frau steht. Und dass sie sich gesagt hat, wenn schon Jesus kommt, dann will ich ihm jetzt das, was mir das Wertvollste ist, das Schönste, das Wichtigste ist, das will ich ihm einfach geben und tun. Und so nimmt sie vielleicht gerade eben dieses kleine Fläschchen Nadenöl, wo immer sie es herhaben mag, und sagt, das ist gerade genug, um Jesus Christus Dankbarkeit und Liebe auszudrücken. Es ist die Liebe zu Jesus, die sich hier bei dieser Frau verschenkt mit dem Besten, was sie hat. Und da dürfen wir uns schon mal selber fragen, darf ich mich auch fragen, was ist das Beste, mit dem ich Jesus in nächster Zeit vielleicht mal beschenken könnte? Was wäre das? Was für mich das Beste ist, muss es ja nicht gleich für dich sein. Und was für dich das Beste oder Wertvollste wäre, muss es nicht gleich für mich sein. Aber diese Frage mal mitzunehmen, Weil Jesus lässt sie ja gewähren. Da kommen wir ja gleich noch dazu. Faszinierend, oder? Und demgegenüber jetzt hebt sich sehr stark ab, wie die Jünger reagieren. Und dann merken wir mit dem nächsten Bild, wir begegnen jetzt bei den Jüngern einer Liebe zu Jesus, die aber nur berechnet. Und im Grunde müssen wir Deutsch es besser sagen, die vorrechnet. Sie berechnet nicht nur, sondern sie tut regelrecht vorrechnen. Da waren aber etliche, die wurden unwillig, sie sprachen untereinander, was soll doch diese Vergeudung des Salböls? Man hätte dieses Öl um mehr als 300 Silbergroschen verkaufen und den Armen geben können. Und sie fuhren die Frau regelrecht an. Die Worte, die sie gewählt haben, werden nicht überliefert. Wir können uns vielleicht vorstellen. Aber der Wert dieses Nadelöls, ich habe noch ein bisschen nachgeschaut, wenn man das mal hochrechnet, hier wird ja viel gerechnet, ne? Wird abgerechnet, es wird vorgerechnet, jetzt rechnen wir mal ganz kurz hoch. Sage und schreibe, 300 Silbergroschen kostet dieses Öl, um einen Vergleich und ein Gefühl zu bekommen für damalige finanzielle Verhältnisse. Das war der Jahreslohn eines Tagelöhners. Das heißt, ein Tagelöhner musste dafür, für diese kleine Flasche, 365 Tage lang arbeiten. Das Jahr war ja damals früher auch nicht weniger oder länger. 365 Tage. Oder es ist 10-mal so viel, wie der Lohn, den Judas bekommen hat, mit dem er Jesus verraten hat. Da waren es 30 Silbergroschen. Hier also 300 Silbergroschen. Du liebe Zeit, da kann man schon auf den Gedanken gekommen, pure Verschwendung. Verschwendung ist das Wort hier für das, was hier passiert. Und vielleicht haben die Jünger sich gedacht, das ist ja himmelschreiende Leichtfertigkeit, was diese Frau hier macht. Das verkennt ja die Wirklichkeit, in der wir leben, mit den Armen, die ständig um uns herum sind. Man kann es ein Stück weit nachvollziehen, oder? Man hätte dieses Öl eben verkaufen können für 300 Silbergroschen. Und was hätte man nicht alles an Not lindern können an dieser Stelle? Ich weiß nicht, wie es euch so geht. Die Emporung der Jünger, könnt ihr sie ein Stück weit nachvollziehen. Das Liebesmotto der Jünger klingt ein bisschen anders wie das dieser Frau. Und ich habe es mal so gefasst, das Liebesmotto der Jünger heißt eigentlich eher verwenden statt verschwenden. Richtig, klug, sinnvoll verwenden und nicht einfach leichtfertig verschwenden. Und auch wenn es um die Person Jesus geht. Und jetzt sind wir bei diesem eingangs der Predigt erwähnten Aussage bei aller Liebe. Bei aller Liebe ist das nicht zu viel des Guten, was diese Frau hier tut? Bei aller Liebe zu Jesus? Sie stellen der Frau ja nicht in Abrede, dass sie Jesus nicht lieben würde oder liebt, aber und die Jünger denken, natürlich haben wir auch Liebe zu unserem Herrn. Aber das hier ist zu viel des Guten. Und jetzt möchte ich uns einladen, dass das hier so das Haus des Simon wäre. Ich weiß nicht, ob er so einen großen Raum hätte, wo so 100, 150 Leute reingepasst hätten. Wahrscheinlich nicht. Aber stellen wir einfach mal vor, wir wären in diesem Haus des Simon jetzt und wir wären in dieser Jüngerschar mit dabei. Die Geschichte erzählt bis zu diesem Punkt. Wie hätten wir reagiert, wenn wir das gesehen hätten, was jemand unter uns getan hätte mit diesem zu teuren und kostbaren Öl? Wie hätten wir reagiert? Ich habe mir so überlegt, vielleicht hätte ich die Frau nicht direkt angefahren, weil ich nicht so gleich der impulsive Typ bin an dieser Stelle. Aber vielleicht hätte ich es innerlich gedacht, hätte ich den Kopf geschüttelt und gesagt, wie kann man nur? Nicht? Vielleicht hätte ich aber auch die Frau, und vielleicht wird sie auch so gehen, insgemein dafür bewundert, dass sie so etwas Teures für Jesus bereithält und ihm gibt. Hätte ich das auch getan? Hätte ich mehr berechnet, abgewogen? Hätte ich das Nadelöl ein bisschen rausgenommen und hätte es Jesus gegeben und 3/4 daheim behalten? Wie hättest du reagiert in dieser Situation? Oder im Stillen gedacht, wie mutig diese Frau ist? Einmal hier aufzustehen in einer Männerrunde, wo es nicht gang und gäbe war, zugegen zu sein und die Liebe, die Dankbarkeit zu Jesus auszudrücken mit dem Besten, was sie gerade zur Verfügung. Wie mutig, wie hättest du gedacht, was hättest du getan? Wie dem auch sei, da prallen zwei verschiedene Liebeswelten aufeinander. Nicht? Die der Jünger, die berechnend ist, vorrechnend, hochrechnend und die der Frau, die einfach schenkt, weil die Liebe einfach da ist und sich keine Gedanken macht an dieser Stelle. Die Frage ist jetzt, wie Jesus darauf reagiert. Und jetzt kommen wir zu dem dritten Punkt hier. Jetzt erleben wir bei Jesus eine Liebe, die versteht. Ich lese uns die Verse. Er sagt, lasst sie. Was bekümmert ihr sie? Oder was belastet ihr sie? Warum macht ihr ein schlechtes Gewissen? Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Merkt ihr das nicht? Ihr habt alle Zeit Arme bei euch und wenn ihr wollt, könnt ihr ihnen Gutes tun. Mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Sie hat getan, was sie konnte. Sie hat meinen Leib im Voraus gesalbt zu meinem Begräbnis. Und wahrlich, ich sage euch, wo das Evangelium gepredigt wird in aller Welt, da wird man auch das sagen zu ihrem Gedächtnis, was sie jetzt getan hat. Jesus sagt also nicht, er bläst nicht in das Horn der Jünger. Bei aller Liebe, das ist zu viel des Guten, lass mal gut sein. Das geht zu weit, sagt er nicht, sondern er sagt, lasst sie, was bekümmert ihr sie, warum belastet ihr sie? Warum macht ihr ein schlechtes Gewissen, wenn sie ihre Liebe, ihre Dankbarkeit zu mir ausdrückt? Also Jesus nimmt die Frau erstmal in Schutz, können wir sagen. Sie hat ja den Jüngern nichts zuleide getan, obwohl sie angefahren wird von ihnen. Ich weiß ja, vielleicht kennst du eine ähnliche Situation, wo du einfach mal für Jesus etwas getan hast an Zeitopfer, an Kraft oder an finanziellen Opfer oder dir mal die Nächte um die Ohren geschlagen hast für die Sache Jesu und wo andere sagen, wie kann er nur, wie konnte sie nur und das ist doch viel zu übertrieben, das ist doch viel zu übermäßig, das ist doch nicht nötig in dieser Form und dass du vielleicht dir was anhören musstest. Wisst ihr, wenn wir frommen, wenn wir Jünger in dieser Weise unterwegs sind, Liebe zu Jesus haben, aber in der Geschwisterschaft diese Liebe vorrechnen, abrechnen, hochrechnen, weiterrechnen, dann entlieben wir diese Situation und wir entlieben unser Miteinander. Das wird doch hier deutlich, oder? Hochrechnen, abrechnen, vorrechnen in der Gemeinde Jesu im Jüngerkreis. Wir entlieben uns damit. Und wir entlieben auch unsere Beziehung zu Jesus ein Stück weit. Und das soll so nicht sein. Jesus sagt nämlich, sie hat ein gutes Werk an mir getan. Jesus versteht diese Liebe der Frau nicht nur, sondern er erklärt sie dann auch. Und ich glaube, das war wichtig, dass Jesus hier noch eine Erklärungshilfe an die Hand gibt. Viele Menschen wollen ja heute immer so die Deutungshoheit haben, nicht? Da wird irgendjemand erschossen, wie wir es jetzt gerade gehört haben, von diesem jungen Mann in den USA. Und ruckzuck in den sozialen Medien kommen die Giftpfeile des Bösen, dass es gerecht wäre oder gut wäre, dass der erschossen wird. Man mag ja politisch stehen, wie man will, aber das kann es doch nicht sein. Und jeder übernimmt die Deutungshoheit und sagt, ich habe die Hoheit, ich deute das und darüber habe ich die Hoheit. Es ist gut, dass der erschossen wurde. Das gehört zu, das sind bestimmt die Täter, obwohl man noch gar nichts weiß. Wisst ihr? Heutzutage wird ständig die Deutungshoheit gesucht und jeder nimmt sie für sich in Anspruch. Da ist viel Gift drin, auch in unserer heutigen Zeit dadurch. Mal abwarten können, mal hinhören können. Hier übernimmt Jesus es und erklärt es seinen Jüngern, den Menschen, um was es hier geht. Und er sagt, die Salbung meiner Person hat zu dem heilsgeschichtlichen Zeitpunkt jetzt in diesem Hause, da hat die heilsgeschichtliche Salbung, ich komme gleich drauf zu sprechen, hat die Vorrang vor der Armenfürsorge, darf ich es mal so sagen. Weil Jesus sagt, ihr habt die Armen alle Zeit bei euch, denen könnt ihr immer Gutes tun. Mich habt ihr nicht mehr lange bei euch. Und die Jünger müssen es eigentlich wissen, hat Jesus ihnen nicht schon immer wieder gesagt, dass er sterben muss und dass er leiden muss und dass er sterben muss? Und dass er auf dem Weg nach Jerusalem ja immer näher kommt. Die Armen habt ihr immer um euch, mich habt ihr nicht mehr lange. Sie hat getan, was sie konnte und jetzt kommt dieser Satz, sie hat meinen Leib im Voraus gesalbt zu meinem Begräbnis. Das heißt, an dieser Stelle, wenn er sagt, sie hat meinen Leib im Voraus gesalbt zu meinem Begräbnis, das ist eine vorweggenommene Totensalbung. Sonst war es ja früher so, wenn jemand gestorben ist, der Leichnam wurde dann einbalsamiert Also Tote wurden gesalbt. Und es ist eine vorweggenommene Totensalbung. Und die Frage, die mich umtrieben hat und die vielleicht euch auch so beschäftigt, ist, wie konnte eigentlich die Frau wissen, was sie mit dieser Tat tut? Weil Jesus impliziert ja mit seiner Antwort, dass die Frau genau weiß, was sie tut. Nämlich, dass sie einen vorweggenommen ihn salben möchte, obwohl er noch lebt, was man sonst nur bei den Toten macht. Eine vorweggenommene Totensalbung. Woher konnte die Frau wissen, was sie mit ihrer Tat tat? Und jetzt habe ich gesagt, wir sind heute ein bisschen auf Spurensuche und dann möchte ich zum Schluss uns einladen, dass wir uns in ein anderes Evangelium schauen, wo diese Begebenheit auch genannt wird. Im Johannesevangelium, Kapitel 12. Und hört mal, wie die Begebenheit dort geschildert wird. Johannes 12, 1 bis 3. 6 Tage vor dem Passafest kam Jesus nach Bethanien, wo Lazarus war, den Jesus auferweckt hatte von den Toten. Dort machten sie ihm ein Mahl und Martha diente ihm. Lazarus war aber einer von denen, die mit zu Tisch saßen. Und dann nahm Maria ein Pfund Salböl von unverfälschter, kostbarer Narde und salbte Jesus. So, jetzt haben wir hier 2 Berichte, einmal namenlos und einmal wird der Name genannt, Johannes, dass es Maria wäre, in Verbindung mit Lazarus. Also entweder sind es 2 unterschiedliche Begebenheiten, wo 2-mal teures Nadenöl über Jesus ausgegossen wird, oder das ist eine Begebenheit aus unterschiedlichen Blickwinkeln berichtet. Muss man sich in der Exegese, also in der Auslegung, dann daheim entscheiden. Ich habe mich für die 2. Variante entschieden. Dass hier ein Ereignis berichtet wird aus verschiedenen Blickwinkeln. Einmal aus der Sicht, wie es Johannes wahrgenommen hat, und beim Anfang haben wir gelesen, aus der Sicht des Markus. Und bei Johannes werden Ross und Reiter genannt. Also es ist Maria, die das Nadenöl über Jesus Christus ausgießt. Und bei Maria und Lazarus und Martha, da muss es doch bei uns klingeln, wenn wir die Bibel kennen. Maria ist die Frau, die Jesus zu Füßen sitzt, die hören will, was er zu sagen hat in ihrem Haus, die erlebt hat, wie Jesus ihrem Bruder Lazarus vom Tode auferweckt hat, in ein neues Leben hineingestellt hat. Das ist die, zu der Jesus gesagt hat, nachdem Lazarus vom Tode auferweckt wurde, ich bin die Auferstehung und das Leben und wer mir glaubt, mir vertraut, der wird leben, auch wenn er stirbt. Glaubst du das, Maria? Das ist die Maria, die über Tod und Auferstehung von Jesus schon so informiert wurde und es sogar existenziell an ihrem Bruder erlebt hat. Um diese Maria geht es. Und sie schenkt jetzt hier Jesus das Beste, was sie hat zur Zeit. Aus Liebe, aus Dankbarkeit. Und jetzt können wir uns ganz gut vorstellen, wie diese Dankbarkeit sich füllt. Dankbarkeit, Herr, dass du meinem Bruder aus dem Tod auferweckt hast. Dass du ihm wieder das Leben geschenkt hast. Danke, dass du mir gesagt hast, wie deine Rolle sein wird mit Auferstehung und Sterben. Danke für deine Liebe, die du mir schon gezeigt hast und an mich verschwendet hast. Bin dankbar für das, was du in meinem Leben und in dem Leben meiner lieben Menschen getan hast. All das schwingt jetzt mit hinein, wenn sich dieses Nadenöl zerbricht und über Jesus ausgießt. Es ist die Dankbarkeit und die Liebe, von der sie beseelt ist, Jesus das Beste zu geben. Egal, was andere dazu denken mögen oder wie sie es beurteilen oder rechnen, abrechnen. Wisst ihr, gesegnete Leute hinterlassen keine Schlagzeilen, aber sie hinterlassen Segensspuren, weil sie das Beste und dankbar mit Jesus leben. Und jetzt möchte ich uns fragen am Ende, wie könnten wir dieses Wort Gottes übertragen in unser heutiges Leben? Ich habe ein Bild gefunden, da geht es um einen Garten. Und schaut mal an, diese kleine Karikatur. Ich darf die Musiker schon mal nach oben bitten. Da seht ihr einen Mann, der gut gelaunt seinen Garten pflegt. Und dieser Garten heißt Garten der Liebe. Und mir hat dieses Bild gefallen und ich möchte gerne ein bisschen mit uns ausdeuten für die Anwendung für den heutigen Bibeltext. Lass uns mal so ein bisschen drüber nachdenken. Den Garten der Liebe, wer hat denn bei dir angelegt in deinem Leben als Kind Gottes? Den hat doch Gott selbst angelegt. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen. Ist es nicht so? Bei jedem, der mit Jesus lebt, ist die Liebe Gottes ausgegossen. Hat Jesus sich schon verschwendet in seiner Liebe in dich hinein? Also der Garten der Liebe in dir, der ist angelegt. Die Frage ist jetzt natürlich nur an uns, die wir die Gärtner sind für diesen Garten der Liebe. In meinem Wesen, in meinem Dasein, in meiner Beziehung zu Jesus. Wie pflege ich diesen Garten? Wir hatten früher einen großen Garten, also wo wir vorher gewohnt haben. Hinter der Scheune war noch ein großer Garten. Und eine ältere Frau hat damals schon zu mir gesagt, also Hans-Peter, eins kannst du merken, euer Garten will täglich besucht werden. Ja, das habe ich mir so hinter die Ohren geschrieben. Und ich muss sagen, ich war kein großer Gärtner, so, man lernt ja dann so dazu. Und irgendwie stimmt schon, ne? Der Garten will immer jeden Tag ein bisschen besucht werden. Man muss gegossen werden, da mal Unkraut und da mal die Pflänzchen. Und da muss was weggemacht werden und da mal neu korrigiert oder hochgezogen werden. Ein Garten muss täglich besucht und gepflegt werden. Und so ist es auch mit dem Garten der Liebe in der Beziehung zu Jesus. Wie würdest du sagen, wie pflegst du den Garten der Liebe zu Jesus zurzeit? Ich gebe mal so ein paar Stichpunkte. Ist er eher verwildert, überwachsen? Ist er verwaist, du warst schon lange nicht mehr drin und hast ihn gepflegt? Ist er gepflegt und schön gehegt? Wie ist es um deinen Garten der Liebe zu Jesus bestellt? Und jetzt möchte ich mit einem letzten Bild, das ist noch pointierter, sagen, diesen Garten der Liebe, pflegst du ihn wie die Frau, Maria, oder wie die Jünger? Vorrechnend, abrechnend. Oder wie die Maria, einfach verschenkend das Gute an Jesus. Und nicht die Liebe, überlegt nicht, was kostet es mich, was habe ich dann noch davon, oder was werden andere sagen. Die Liebe tut einfach das, was die Liebe möchte. Sie schenkt einfach an dieser Stelle. Und wisst ihr, damit möchte ich schließen, alle Beteiligten, die jetzt hier genannt wurden, das war ein Simon, das war Maria, Martha, Lazarus und die Jünger. Alle die Personen, die jetzt genannt wurden im Laufe dieses Vormittags in diesen zwei Bibelstellen, die kannten Jesus. Das war nicht so, dass sie von Jesus keine Ahnung hatten. Die kannten Jesus und haben mit Jesus gelebt. Sie waren Jünger Jesus, sind ihm nachgefolgt. So wie die meisten hier. Und sie hatten Gottes Liebe, Jesu Liebe erfahren. So wie wir. Und trotzdem waren sie in der Gartenpflege zu Jesus, zu der Liebe zu Jesus, unterschiedlich. Sie sind in dem Haus ganz nah bei Jesus. Und er ist in ihrer Mitte und um sie herum. Der Garten der Liebe Gottes pflegen. Ich möchte dich herausfordern. Wie sollte deine Dankbarkeit heute Jesus gegenüber sein? Wie solltest du sie ausdrücken? Wir feiern gleich noch das Abendmahl, wo die Liebe Jesus sich wieder verschwendet für uns, sein Leib gibt, sein Blutopfer. Frag dich persönlich, wie sollte meine Dankbarkeit Jesus Christus heute Morgen aussehen, wenn wir das Abendmahl feiern? Und jeder kriegt ja ein Stück Brot, jeder kriegt einen Kelch. Und dann sei persönlich mal mit Jesus unterwegs im Kreise der Jüngerschaft. Und spreche mit Gott mal über die Dankbarkeit, die du ihm schenken möchtest. Und wie könnte die Liebe zu Jesus sich ausdrücken im Laufe der Woche? Ich möchte nichts vorgeben. Meine Frau hat gesagt, über was predigst du heute? Dann habe ich es so ein bisschen erklärt. Und auch die Anwendung hat sie gesagt, ja, und was machst du für konkrete Vorschläge? Dann habe ich gesagt, ich mache jetzt keine konkreten Vorschläge, weil ich glaube, dass jeder selber kreativ genug ist, darüber nachzudenken, was jetzt für ihn gut wäre, was für ihn das Beste ist, in den kommenden Tagen Jesus Christus zu schenken und zu geben. Ist es nicht so? Ich vertraue darauf. Gott möge euch segnen. Amen.